Wir lesen aus 2. Chronik 17, die Verse 1 bis 6. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Ich bete noch. Herr unser Gott, wir danken dir für Josaphat, dessen Herz mutig wurde in deinen Wegen. Sieh auf uns als deine Gemeinde, deine Kinder in dieser Zeit. Wir bitten dich, mach unsere Herzen mutig in deinen Wegen. Hilf uns, gemeinsam dich zu suchen, nicht die Baale unserer Zeit, nicht den Erfolg, die Anerkennung, das Macht, Geld oder Bequemlichkeit. Lehre uns, in deinen Geboten zu leben, als Familien, als Gemeinden, als Einzelne, auch wenn es etwas kostet. Und zeig uns als Gemeinschaft, welche Opferhöhen und Ascheren wir entfernen sollen. Alles, was uns von dir wegzieht, alles, was deine Ehre verdunkelt, Herr. Und bestätige unser Leben, unseren Dienst durch deine Gegenwart, damit Menschen durch uns erkennen, dass du der lebendige Gott bist. Erneuere deine Kirche, stärke deinen Leib weltweit und schenke uns immer wieder ein mutiges, gehorsames Herz. Wir befehlen dir auch dein Volk Israel an. Lass die Menschen, die dein Volk hassen, dich erkennen oder ihre bösen Absichten scheitern. Herr, mach diese Bibelstunde zu einer lebendigen Begegnung mit dir, für alle, die hier sind, für alle im Livestream und alle, die diese Stunde im Internet nachhören. Ermutige, korrigiere und stärke du uns. Herr, rede du, wir wollen hören. Amen.
Dieser Abend über Josaphat steht ja in einer großen Serie, nämlich das 1. und 2. Chronikbuch, wohlgemerkt im Überblick zu erfassen. Und ich verstehe natürlich, dass das nicht ganz so einfach ist, weil wir zugegeben das in ganz großen Etappen nur tun und man leicht den Überblick verlieren kann. Machen wir aus der Not eine Tugend, nämlich dass wir die gut mit hineinnehmen können, die noch gar nicht wissen, wo wir eigentlich stehen. In unserem 2. Chronikbuch, alle, die hier im Rahmen der Familienfreizeit nämlich da sind, indem wir noch einmal an den berühmten roten Faden erinnern, der uns durch die letzten Monate hindurch begleitet hat bei dem Weg durch das 1. und 2. Chronikbuch. Wir sind ja in der Wahrnehmung biblischer Texte im Makrokosmos, also nicht Mikrokosmos, nicht den halben Vers unterteilt in die letzte Vokabel, so ein großes Bild zu sehen vom 1. und 2. Chronikbuch. Man kann da ja mal kurz blättern und entdeckt, das sind sage und schreibe 65 Kapitel in der Bibel. Diese beiden Bücher sind richtig groß, richtig gewichtig. Und man fragt sich natürlich und darf sich fragen, warum es dem Heiligen Geist wohlgefiel, zu den schon vorhandenen Geschichtsbüchern 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige nochmal zwei parallel dazu laufende Bücher mit in unsere 66 umfassende Bücherbibliothek der Bibel hineinzunehmen. Das darf man fragen. Und wir sind damals zu der Erkenntnis gekommen, dass es hochinteressant ist, dass das 1. und 2. Chronikbuch ja in einem konzipiert in diese nachexilische Zeit hineingehört. Nachexilische Zeit heißt die Zeit, als nach der babylonischen Katastrophe das Volk wieder in der persischen Herrschaft zurückkommen durfte und dann wieder den Tempel aufgebaut hat, Jahr 515, die Einweihung des nachexilischen Tempels, und dann wieder neu in ganz kleiner Weise begonnen hat, in der persischen Ära dort wieder ihrem Gott nachzufolgen. Und die spannende Frage, die sich allen Personen der nachexilischen Zeit stellt, ist: Geht es jetzt noch mal weiter? Und wie geht es weiter? Denn natürlich war der Gedankengang der, dass mit der babylonischen Katastrophe letztendlich auch die Geschichte Israels, die Geschichte Gottes mit Israels zu Ende ist, oder? Und da hinein kommt das erste und zweite Chronikbuch. Das erste und zweite Chronikbuch soll die Frage beantworten, ist und wenn ja, wie eine Existenz in der nachexilischen Zeit denkbar. Wie kommen wir nach der Katastrophe in eine andere Spur gegenüber der Zeit vor der Katastrophe? Und das ist eine ganz wunderbare Fragestellung. Und dabei haben wir entdeckt, dass das Chronikbuch nur einen ganz bestimmten Filter anwendet, um uns auf die wichtigen Dinge hinzuweisen. Und der Filter, der im ersten und zweiten Chronikbuch gewählt wird, ist, dass es erstaunlicherweise bei Adam anfängt. Das ist schon mal überraschend. Man denkt, die könnten irgendwann in der Königszeit beginnen. Nein, der Chronist beginnt bei Adam, um deutlich zu machen, Universalgeschichte, Heilsgeschichte geht und läuft und läuft und läuft und läuft und lässt sich auf keinen Fall von der babylonischen Katastrophe bremsen. Es geht weiter. Gott hört nicht auf, in der nachbabylonischen, in der persischen Ära tatsächlich seine Geschichte mit seinem Volk weiterzumachen. Gott hört nicht auf mit seiner Geschichte, mit den Leuten, mit denen er begonnen hat und denen er seine Berufung, seine Erwählung zugesagt hat. Das gilt natürlich im alttestamentlichen Kontext für sein auserwähltes Volk Israel bis heute. Und das gilt im neutestamentlichen Kontext für seine Gemeinde. Gott hört mit seiner Geschichte auch durch die von uns fabrizierten Katastrophen nicht auf. Die große Geschichte der Namen. Namen sind Zukunft, Namen sind Leben, Namen sind Programm. Wir haben das ja faszinierend entdeckt, dass da 9 Kapitel vollgeprafft mit Namen stehen. Abschreckend für alle Jahresbibelleser, aber erkennbar nach dem Motto, ja, ein Name nach dem anderen macht deutlich, Gott macht Geschichte, Biografie auf Biografie folgt und er hört nicht auf. Die zweite Erkenntnis war natürlich, dass das Buch der Chronik, 1. und 2. Chronik, einen absoluten Fokus auf die Davidszeit legt. Vieles wird weggedrückt, was man auch erzählen kann. Die ganze Saul-Ära spielt so gut wie überhaupt keine Rolle. Die 7 Jahre in Hebron sind unwichtig. David auf dem Thron in Jerusalem, das ist das Thema des Chronisten. Und das ist nicht nur einfach ein Thema, weil er das so liebt, mit Jerusalem und mit dem König in Jerusalem, sondern er möchte gerne mit David auf einen ganz bestimmten Punkt hinkommen im Leben des David. Und im Leben des David ist dem Chronisten eine Sache besonders wichtig, nämlich, dass das Herz des Königs David dafür schlägt, dem lebendigen Gott ein Haus zu bauen. Wir wissen, es wurde erst gebaut und realisiert unter seinem Sohn Salomo, aber das war sein Herz. Das Herz des David lag daran, Gott ein Haus, einen Ort zu bauen, den Ort zu bauen, wo er mit seiner Ehre wohnt. Er wollte alles dafür tun, dass in der Mitte des Gottesvolkes das Herz schlägt. Das Herz ist der Wohnort Gottes. Gott in der Mitte seines Volkes, Gott in der Mitte seiner Gemeinde, Gott in der Mitte unseres Lebens. Und das ist das Thema des Chronisten. Nur wenn Gott in der Mitte ist, hast du eine Zukunftschance. Wer fällt deswegen raus im 1. und 2. Chronikbuch? Das Nordreich. Das Nordreich fällt raus, denn mit der Krise und der Katastrophe in der nachsalomonischen Ära ist das Nordreich ja weg. Warum ist das Nordreich weg? Warum spielt es im chronistischen Werk keine Rolle mehr? Weil im Nordreich, das Südreich war nicht moralisch besser oder netter oder frömmer, aber weil im Nordreich klar begründet wird, ein Riesensündenfall stattfindet, nämlich das sich Abwenden vom Tempel und von Jerusalem und das Aufbauen von zwei Ersatzheiligtümern in Bethel und in Dan. Und damit steht das Nordreich auf dem Index. Es fällt raus und spielt überhaupt keine Rolle mehr. Setzt du auf das Pferd, bist du raus. Das ist der Gedankengang. Setzt du auf den Weg, weg von meinem Tempel, weg von meiner Mitte, weg von meinem Herzen, hast du keine Zukunft. Ganz klare Sprache für die nachexilische Generation. Wenn ihr einen Fehler vermeiden müsst, dann vermeidet den Fehler des Nordreiches, was auf externe Heiligtümer gesetzt hat und den Tempel in Jerusalem und den Gottesdienst in Jerusalem das Herz verlassen hat. Das mach nicht. Das ist der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Und dann entdecken wir eine weitere Besonderheit, dass nicht das Nordreich ausfällt. Natürlich nach der Reichszeit 930, wir sind jetzt schon mittendrin im zweiten Chronikbuch, dass dann etwas ganz Besonderes nämlich auftaucht, dass dann die Liste der Könige des Südreichs in der nachsalomonischen Ära, Asa, Rehabiam und so weiter, wie sie alle heißen, Rehabiam, Asa, Sohm, Rehabiam, Asa, Josaphat, Joram, wie sie dann alle noch heißen, dass in dieser Liste eine Gewichtung stattfindet. Und jetzt sind wir schon ganz nah dran, ihr merkt es, wir haben jetzt einen ganz kurzen roten Faden gezogen und sind jetzt schon ganz nah dran bei dem ersten König in dem Viererquartett, das in der zweiten Chronik eine ganz große Rolle spielt. Es gibt ein Viererquartett, man könnte sogar noch ein Quintett draus machen mit dem Asa, aber streng genommen sind es vier insbesondere, die nun im zweiten Chronikbuch ab Kapitel 17 bis zum Ende des zweiten Chronikbuchs eine herausragende Rolle spielen. Die werden quasi hochgebracht in Textmenge und im Fokus zulasten der anderen, die so nebenbei auch noch laufen. Aber die vier, die tauchen besonders auf. Warum setzt der Chronist diese vier Könige besonders hoch? Weil die so top und so fleckenlos und so fehlerfrei waren? Nein, aber weil sich bei ihnen, bei diesen Vieren, exemplarisch das zeigt, was für die nachexilische Welt von außerordentlicher Bedeutung ist. Oder anders formuliert, wie kann ich nachexilisch gut leben? Wie kann ich so leben, wie es Gott gefällt? Wie kann ich als Volkskörper, das Volk Israel, Juda im Schwerpunkt in der nachexilischen Zeit, wie kann ich vermeiden, dass dasselbe passiert, was in der vorexilischen Zeit uns in die Katastrophe geführt hat? Und da sind diese vier Modellkönige Beispiele dafür, an denen man sich orientieren kann. Der Chronist nimmt die hervor, mit wesentlich größerer Textmenge im Durchschnitt als zum Beispiel in den Königsbüchern, um zum Ausdruck zu bringen, da legt euren Fokus drauf, da guckt hin, daran nehmt Maß, das lernt von diesen Vieren. Und die vier, die wir da wahrnehmen, sind nun eben Josaphat, es ist Joasch, es ist Hiskia und es ist Josia. Diese vier sind im zweiten Chronikbuch ab Kapitel 17 besonders hochgehoben. Unser Beispiel heute Abend, der erste von den Vieren, ist Josaphat. Wir haben im zweiten Chronikbuch vier Kapitel. Heute Abend also nicht nur die sechs Verse, die wir da gehört haben, sondern es stehen uns vier Kapitel zur Verfügung über Josaphat. 17, 18, 19, 20. Im Gegensatz zu einem Kapitel im Königsbuch. Allein das macht schon deutlich, dass der Chronist sagt, hallo, schau dir den Josaphat an, schau dir diesen König besonders an, schau dir dann Joasch an, schau dir Hiskia an, schau dir Josia an, nimm an diesen Persönlichkeiten Maß für dich als auserwähltes Volk Israel, für dich als Gemeinde, für dich als einzelnen Glaubenden. Und wenn wir das vor Augen haben, dann haben wir natürlich ein gutes Lehrstück zu sagen, was ist nun Gott für die nachexilische Bevölkerung, was ist Gott für seine Gemeinde, was ist Gott für uns wichtig. Und es tauchen bei allen diesen Vieren, bei Josaphat, Joasch, Hiskia, Josia, so verschieden sie waren und so verschieden ihre Zeiten waren, in denen sie regierten und lebten, es tauchen immer wieder ganz ähnliche Felder auf, an denen er Maß nimmt, an denen er zeigt, was ihm, dem lebendigen Gott, wirklich wichtig ist. Und diese Priorisierung, die ist natürlich traumhaft. Da kannst du ganz vieles in deiner Biografie in die Tonne kloppen. Das kannst du in die zweite, dritte, vierte Reihe schieben, wenn die drei wesentlichen Stücke auf die der lebendige Gott schon immer Wert legt, in deinem Leben, in deiner Gemeinde, in deinem Sein mit Gott eine wesentliche Rolle spielt. Es wird immer die Tempelfrage gestellt oder die Frage, die damit verbunden ist, habe ich dein Herz? Das ist die Tempelfrage. Habe ich dein Herz? Es wird immer die Bibelfrage gestellt bei allen diesen Vieren und damit die Frage, gehorchst du dem, was ich gesagt habe? Und es wird immer die Krisenfrage gestellt, nämlich wenn ich in Schwierigkeiten dich führe, vertraust du mir dann? Das sind die drei Essentials, das sind die drei Elementarfragen, die überlebensnotwendig, die segensvoll, die wesentlich sind für das alttestamentliche Gottesvolk, für die neutestamentliche Gemeinde, für mein persönliches Leben. Die Frage nach dem Tempel, habe ich dein Herz? Die Frage nach der Bibel, gehorchst du mir? Und die Frage nach der Krise, vertraust du mir, wenn es richtig dicke kommt? Und wir merken schon, ja, das sind wesentliche Fragen, nicht nur damals, sondern auch für uns. Das war die Frage bei Josaphat, bei Joasch, bei Hiskia und bei Josia, bei aller Verschiedenartigkeit. Schauen wir uns den Josaphat an, dann ist er für uns das erste Modell, der Türöffner nach seinem relativ positiv bewertenden Vater Asa. Deswegen könnten wir den auch noch als fünften mit reinnehmen, aber der Klassiker sind eben die vier. Nach seinem relativ positiv bewertenden Vater Asa wird Josaphat König. Josaphat wird relativ spät König. Also für die damalige Zeit ist er mit 35 Jahren ja schon fast Frührentner, also schon ziemlich alt, aber er wird nur mit 35 Jahren König und er ist auch relativ lang König gewesen für seine Zeit und er startet fulminant. Was ist wesentlich für den Josaphat? Die erste Frage natürlich, habe ich dein Herz? Die Tempelfrage, die Kernfrage, habe ich dein Herz? Was erfahren wir von Josaphat in dem gelesenen Text, in den ersten sechs Versen? Wir erfahren, dass er ganz bewusst an den Anfang seiner Regierungszeit eine Entscheidung gesetzt hat. Und der Anfang seiner Regierungszeit beginnt, ich wandle wie vormals mein Vater David. Wir stutzen und denken, irgendwas stimmt doch hier nicht in der Genealogie, denn das war ja gar nicht sein Vater. Wenn man rückwärts rechnet, dann war das der Urgroßvater. Ja, er greift auf den David zurück. Und dann klingelt es natürlich bei uns und wir denken, ja klar, wir sind ja beim Chronisten. Wer ist die Leitfigur? Wer setzt das geistliche Maß? An wem hat man sich zu orientieren? Im Chronisten an dem auserwählten König David, weil dessen Herz bei all den Katastrophen, bei all den Böcken, die der geschossen hat. Aber sein Herz war beim lebendigen Gott und der ist mit dem lebendigen Gott seinen Weg gegangen und sein Herzschlag lag in diesem Tempelbau. Und deswegen sagt Josaphat, ich knüpfe an meinem Urgroßvater an. Das, was dem damals wichtig war, das ist mir Leitschnur. In der Mitte steht für mich das, was prägend und bestimmend war für davidische Zeit. Ich will an diesem Herzen Gottes sein. Er trifft eine erste ganz wesentliche Entscheidung. Sein Gedankengang ist nicht, ich lass mal alles auf mich zukommen. So ein Blödsinn. Sondern seine Entscheidung ist, ich treffe, bevor ich starte, eine Entscheidung, auf welchem Gleis ich vorhabe zu fahren. Es wird noch genug Weichen geben, an denen ich mich wieder entscheiden muss, aber erst einmal will ich auf einem ganz bestimmten Gleis starten. Und dieses Gleis ist wesentlich und wichtig. Es ist ja eine von diesen fatalen Irrtümern, in denen wir vor uns hineiern, zu meinen, wir wären irgendwo in unserer Biografie in einem neutralen Bereich. Den gibt es nicht. Ich fahre immer auf irgendeiner Schiene. Ich fahre immer auf irgendeinem Gleis. Und zwar von Jugend an. Und die Frage ist nur, erbarmt sich Gott über mich, dass ich nochmal eine Entscheidung treffen darf, auf welchem Gleis ich vorhabe zu fahren. An wen knüpfe ich an? Unter welchem Zeichen bin ich unterwegs? Und David ist hier, der als Urgroßvater, das Leitbild für den Josaphat. Daran knüpfe ich an. Das ist sein erster Gedankengang. Und dann erleben wir, dass er nun bewusst dadurch auch Entscheidungen getroffen hat, die ihn in einen Unterschied hineingebracht haben. Auch das eine ganz wesentliche Erkenntnis bei unserem Josaphat. Jede Weichenstellung sagt er immer gleichzeitig, wenn ich jetzt das Gleis nehme, kann ich welches Gleis nicht fahren? Alle anderen. Oh, wie traurig. Nein, oh, wie gut. Oh, wie gut. Indem ich diese Entscheidung getroffen habe, wandle ich nicht so wie, erstaunlich, was jetzt kommt, wie Israel. Ah, Israel war ja schon lange weg. Meine Güte, unser historischer Kopf sagt, das ist ja, spielt ja gar keine Rolle mehr im Südreich. Es gab ja damals zur Zeit Josaphat noch das Nordreich. Es gab ja noch. Aber Josaphat distanziert sich ganz bewusst vom Nordreich. Sagt, mit denen will ich, was das angeht, nichts zu tun haben. Denn die haben ja ihre Ersatzheiligtümer, die haben ja Bethel, die haben Dan. Da bin ich raus. Ich wandle nicht in der Israelspur. Ich wandle in der Spur meines Ur-Ur-Urgroßvaters. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, diktieren ja ein Stück weit unser Leben. Und das ist richtig gut so. Denn mit jedem Ja, das ich irgendwo treffe, habe ich bewusst oder unbewusst auch zu bestimmten Dingen Nein gesagt. Und das ist erfrischend und befreiend im Leben des Josaphat erkennbar. Habe ich dein Herz? Ja, mein Gott, du hast mein Herz. Ich knüpfe an dieser Person, ich knüpfe an diesem David an. Und nachdem er das getan hat, kommt es nun zu einer ganz besonderen Formulierung in unserem Text. Und diese Formulierung, die kennen ja viele von uns. Sie heißt im Klassiker, in der Luther-Übersetzung ja so, und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde. Das ist ja an sich schon eine hochinteressante Formulierung, denn das zeigt ja eine Steigerungsmöglichkeit. Das zeigt ja, dass im Leben des Josaphat etwas zum Ausdruck kommt. Der hat nicht nur einmal eine Entscheidung getroffen und dann ist er auf dem Level durchgedümpelt, die nächsten 25 Jahre, sondern es gab in seinem Leben ganz bestimmte Verstärkermomente. Und dazu gehörte, er wurde in den Wegen des Herrn noch mutiger. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, könnte es dann ungefähr so heißen, wie Buber Rosenzweiges übersetzen, sein Herzsinn stieg in Jahwes Wegen auf. Bisschen kompliziert, aber interessant. Denn was eigentlich gemeint ist, ist eine Aufwärtsbewegung seines Herzens. Das hochgesinnte Herz übersetzt ein anderer. Das heißt, es gibt eine Bewegung des Josaphat, die nicht so sehr etwas mit Mut in unserem Sinn zu tun hat, sondern mit seiner Herzenshaltung, die in Bezug auf Gott, habe ich dein Herz, sich intensivierte. Das heißt, er blieb nicht auf dem Level, ja, Urgroßvater, bist du jetzt zufrieden, sondern er hat einen Verstärker drin. Er hat ein Hochsinnen des Herzens. Und zwar in den Wegen Jahwes. Es war ihm also ein Anliegen, dass das Herz, seine Mitte, tatsächlich einen, ja, wir würden sagen, eine Intensivierung erlebte, eine Verdichtung, einen Fortschritt. Und wenn wir unsere kleinen, schlichten Biografien hineingucken, dann wissen wir das. Das ist ja nicht in dem Sinn, was unsere Beziehung zu unserem Gott angeht. Das ist ja nicht in dem Sinn eine feststehende Statik, an der nichts mehr zu ändern wäre. Sondern wenn ihr eure kleinen und ich meine kleine Biografie angucke, natürlich gab es Phasen, in denen wir intensiver hochgesinnt des Herzens uns bei diesem Gott verortet haben. Und es gab Phasen, wo wir gedacht haben, ja, im Prinzip ja. Ja? Und jetzt sagt uns hier Josaphat, ich habe darauf gesetzt, ganz aktiv hochzusinnen, was mein Herz angeht, auf die Wege Jahwes. Ihm ist es ein Anliegen, an der Stelle nicht im Status quo zu verharren, sondern gute Schritte nach vorn zu gehen. Erste Vorentscheidung, die getroffen hat. Die zweite war die Verstärkerentscheidung. Und die dritte, er will nun das, was bei ihm angekommen ist, er will nun, dass das eine Breitenwirkung erzielt. Und das sind jetzt die Verse, die jetzt danach kommen. Denn danach heißt es in Vers 7, im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte dieser Josaphat seine Oberen, Ben-Hajil, Obadja, Secharja, Netanel, Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top-Adonia und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Eine hochinteressante Anordnung des Königs Josaphat, die er freiwillig getan hat, zu der er nicht gezwungen wurde, die nicht im normalen To-Do-Heftchen eines Königs in Juda stand. Er hat nämlich eine hochkarätige, wie wir heute sagen, eine hochkarätige katechetische Truppe zusammengerufen, die nun tatsächlich den Job hatte, in allen Bereichen von Juda unterwegs zu sein und tatsächlich zu unterweisen. Die hatten das Gesetzbuch des Herrn dabei, die liefen also mit den Torarollen herum, um das Volk entsprechend zu unterweisen, was nun der Weg Gottes für sie ist. Er blieb also hochinteressant nicht bei sich im Sinn von, ja, ich und mein Ur-Ur-Ur-Großvater, ja, ich und meine Herzensgesinnung nach oben, sondern das, was ihm am Herzen lag, das hat er jetzt in die Verbreiterung, die klassische Multiplikatorenwelt gebracht, um anderen daran Anteil zu geben. Und so wanderten also damals in Juda kleine katechetische Trupps herum, hochkarätig, was die Namen angeht, die waren bekannt, und die im Auftrag des Königs Josaphat dann tatsächlich Unterweisung im Gesetzbuch des Herrn gegeben haben. Der Job, der gehörte eigentlich anderen. Für den Job waren nach der Ordnung im mosaischen Gesetz eigentlich und ursprünglich und wesentlich die Leviten verantwortlich. Ob die das getan haben oder auch nicht, das entzieht sich jetzt hier unserer Kenntnis. Aber zumindest sagt Josaphat, das Thema nehme ich bei mir auf dem Schreibtisch und da gebe ich jetzt Gas und das will ich. Ich will, dass an der Stelle das Volk unterwiesen wird, was Gott und Gotteslehre und Gottesdienst betrifft. Wenn irgendjemand zum Ausdruck bringt, was seine Herzenssache ist, dann dieser Josaphat in den ersten 12 Versen. Da ist noch nichts gesagt, ob er die Staatsfinanzen saniert hat, ob die entsprechenden Projekte vorangeschritten sind, wie der Militärhaushalt funktioniert hat, ob alles gut lief mit den Ministern. Merken wir diese Priorisierung mit dem Chronisten. Der Chronist sagt, das alles muss auch getan werden. Ja, natürlich, aber was hat Priorität? Was hat Gewicht? Was dient zum geistlichen Überleben? Und da kommt jetzt in unser Leben, wie in alle Leben von Glaubenden, diese berühmte Josaphat-Passage hinein, nämlich die Tempelfrage. Habe ich dein Herz? Habe ich dein Herz? Würden wir heute Abend sagen, natürlich, mein Gott, das weißt du doch, du hast mein Herz. Oder würden wir sagen, wie wir es ja auch im Gebet ausgedrückt haben, manches Mal kommen da Dinge rein, ah, die haben mit dir jetzt relativ wenig zu tun. Da tauchen die komischen Baale und Aschera-Kulte auf und da räumt er ja auch auf entsprechend. Und mein Herz, du hast auch Teil in meinem Herzen. Und jetzt kommt genau, dass eben dieses Modell vor uns steht und dass Josaphat wirbt mit seiner Person, obwohl der schon so lange tot ist und sagt, das war mir wichtig. Die Überlebensfrage, die geistliche Überlebensfrage steht unter anderem an der Tempelfrage. Habe ich dein Gott, dein Herz? Und die Frage darf ich mir stellen. Mit dieser Frage darf ich auch zu meinem Gott gehen und ich darf auch ihm das sagen, wenn er nicht mein Herz ganz hat. Sag, das soll sich ändern. Ich will, dass du wieder ganz, ganz, ganz mein Herz hast, in der Mitte meiner Person, meiner Nachfolge, meines Lebens steht und dass die erste Priorität du bist, du mein Herr und mein Gott. Und dann kommen die 158 Dinge, die sich auch irgendwie klären werden. Ich habe ein Gespräch gehabt und da sind wir im Gespräch auf diesen Klassiker aus Matthäus 6, 33 gestoßen. Der gilt, trachte zuerst, trachte zuerst, setz das nach vorne. Wer hat dein Herz? Hat er dein Herz? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Lass das die Bitte sein. Das ist die erste, die Tempelfrage. Und dann merken wir in Kapitel 18 und Kapitel 19, wir müssen ja große Schritte machen in diesem Leben dieses Mannes, dass in Kapitel 18 und 19 die zweite Frage in der Mitte des Lebens des Josaphat steht. Nämlich die Bibelfrage oder die schlichte Frage, gehorchst du mir eigentlich? Denn in Kapitel 18 und 19 geht nun unser Josaphat einen Weg, da steht man nur kopfschüttelnd daneben. Und dann merkt man, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um fehlerfreie Existenz. Es geht um Verstehen der Grundprinzipien. Josaphat, dieser großartige Mann, geht einen ganz furchtbaren Deal ein mit seinem Gegenpart im Norden, in dem berühmten Nordreich, von dem er ja gerade gesagt hat, ich setze mich ab. Und jetzt macht er gemeinsame Sache mit dem Nordreich und geht eine Militärverbindung ein mit dem Nordreich. Man steht daneben und sagt, Kerle, lass die Finger davon. Aber er hat den Kitzel. Das ist was Besonderes, was Cooles, das Nordreich und ich, der Süden zusammen und dann machen wir was richtig Großartiges. Und allein der Name im Norden müsste ihn abgeschreckt haben, denn im Norden war ja zu seiner Zeit eben Ahab auf dem Thron. Also spätestens da war klar, das geht gar nicht. Dann hat er sich auch noch mit denen verschwägert, das heißt, er hat seine Kinder in ein Ehesystem hineingebracht. Wie kann ich das tun? Josaphat, stopp, 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 aber er geht weiter. Man spürt noch, dass Josaphat anders tickt als Ahab. In dieser ersten Konferenz, im ersten Meeting dieser beiden Trupps wird nochmal überlegt, ob die Militäraktion wirklich vom lebendigen Gott auch autorisiert ist. Und dann sagt noch Josaphat zum König von Israel, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Was für ein toller Satz. Während dieses Satzes hätte er ganz kurz in den Spiegel gucken sollen. Ja, denn dieser Satz war ja nicht nur ein Satz, den er dem Ahab zu sagen hatte. Das galt natürlich auch. Und dann kommt diese ganze wunderbare Passage mit dem Micha ben Jimla spannend zu lesen. Ihr könnt ja sowieso nicht schlafen heute Nacht, ist ja viel zu warm. Dann kann man 2. Chronik 18, 19 nochmal intensiv lesen, das wahrnehmen, wie es da uns beschrieben wird. Aber für uns erstaunlich ist, dass es hier bei Josaphat noch nicht klingelt, aber er hat schon den richtigen Riecher. Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Josaphat, du selber, nicht nur der Ahab, dein Gegenschwieger, sondern du selber hättest hier nach dem Wort des Herrn fragen sollen. Dann wärst du mich nicht in eine Koalition eingetreten, in ein Abhängigkeitsverhältnis mit dieser fiesen, gottlosen Type, die da oben im Nordreich ihr Unwesen treibt, inklusive seiner furchtbaren Frau Isabel. Da hättest du dich fröhlich davon distanziert, hättest den Großkotz da oben machen lassen und wärst ganz fröhlich in deinem kleinen Juda geblieben. Das wäre entsprechend dem Wort des Herrn gewesen. Und je länger die Geschichte läuft, ich fasse zusammen, desto mehr merken wir, es wird immer schräger, es wird immer schwieriger. Er hat immer mehr Probleme, weil er eben, er selber, Josaphat, nicht nach dem Wort des Herrn getrachtet hat. Und wir wissen, es wäre zu einer absoluten Katastrophe gekommen, wenn Gott nicht freundlicherweise sich über das Leben dieses Josaphat erbarmt hätte und ihn rausgeholt hätte und dann ihm im Anschluss an die Katastrophe freundlicherweise einen Wortträger vorbeischickt. Dann ist er wieder in der Spur. In 19, Vers 2, ging zu ihm der Seher, der Prophet, Jehu, der Sohn Hanais, und er sprach zum König Josaphat. Jetzt ist er wieder im Wortbereich angekommen. Und als er im Wortbereich wieder angekommen ist, muss Josaphat etwas tun, was ganz, ganz wichtig ist. Er muss nämlich sich korrigieren. Er muss zum Ausdruck bringen, das war keine gute Entscheidung. Das war nicht richtig, dass ich mich auf den Ahab eingelassen habe. Ich habe mich persönlich, ich habe meine Familie, Verheiratung, ich habe mein Volk Juda durch das Nicht-Dranbleiben am Wort Gottes eine ganz schwierige Passage hineingebracht. Das zu tun, das ist natürlich mit einer gewissen Entscheidung verknüpft und diese Entscheidung wird also getroffen und Josaphat, heißt es dann in 19,4, blieb ab dann in Jerusalem. Gute Entscheidung. Da gehörst du hin. Du gehörst nicht nach Samaria. Bleib da. Und dann merken wir, jetzt wird's wieder rund. Jetzt ist dieser Mann wieder an der Bibelfrage angekommen. Jetzt hat er sich wieder korrigieren lassen. Jetzt ist er wieder da, wo er hingehört. Nein, wir sind nicht in dem Sinn enttäuscht über Josaphat. Wo kämen wir hin? Nach dem Motto, ach Mann, schade Josaphat. Sondern wir kennen uns doch selber. Wir kennen uns doch selber. Wir wissen doch, wie schnell wir aus unserer Linie wegrutschen und irgendwo landen. Und dann ein Ding angestoßen haben, wo wir neben dem ganzen Salat stehen und sagen, wie konnte ich das nur machen, mein Gott. Und dann ist das gut, dass wir bei Josaphat eben das sehen, dass jetzt nicht sagen, gut, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, das kannst du auch drin lassen. Sondern jetzt zu sagen, jetzt darf ich anhand der Worte Gottes, Jehu taucht auf, dieser Prophet, wieder zurückkommen und mich wieder auf diesen Boden stellen. Da die Bibelfrage wieder neu beantworten, wenn Gott mir fragt, gehorchst du mir entsprechend dem, was mein Wort dir sagt, ich dann sagen kann, ja, mein Gott, das will ich, dann bleibe jetzt auch in Jerusalem. Ja, ich bleibe in Jerusalem. Schluss mit Militärdeals, mit Ahab und seiner ganzen Connection da oben. Da gehöre ich nicht hin. Die Tempelfrage, habe ich dein Herz? Die zweite Frage, die Frage nach der Bibel, gehorchst du mir? Und die dritte Frage ist die Frage in den Krisen, vertraust du mir? Hochinteressant, dass bei allen Vieren, die wir da vor uns haben, von denen wir heute Abend ja den ersten haben, ihr Leben nicht schnuckelig friedlich verlaufen ist. Nach dem Motto, ich steige ins christliche System ein, neutestamentlich gesprochen, und wenn ich ins christliche System einsteige, habe ich ja sowas dann wie eine Generalversicherung gegen alle Widrigkeiten des Lebens. Genau das nicht, sondern hochinteressant, dass der Mann in 2. Chronik 20 im Finale seines Lebens, also im Höhepunkt des Berichtes von Josaphat, zu einer enormen Vertrauensleistung aufgefordert wird. Jetzt hatten wir ja freundlicherweise vor 10 Tagen genau diesen Text, oh, dass wir das sauber abgesprochen haben, schon hier auf der Kanzel gehabt. Also ihr seid bestens präpariert. Denn da hatten wir genau diesen Bericht von Josaphats Sieg über die Ammoniter und Moabiter, wie er uns in 2. Chronik 20 beschrieben wird. Was ist das Wesentliche, wenn man das Ganze jetzt sieht, dann ist das Wesentliche, dass also dieser Krisenteil meiner Biografie auf jeden Fall mit dazugehört. Es ist nicht etwa die Ausnahme von der Regel, dass in deinem oder meinem Leben irgendwann einmal die Vertrauensfrage gestellt wird, sondern man kann in Anführungszeichen die Uhr nachstellen, dass auf jeden Fall die Vertrauensfrage Gott gegenüber immer und immer und immer wieder auftaucht. Das ist wichtig zu begreifen. Und das gehört zu den Biografien, zu unseren Biografien dazu. Also es ist immer wieder für mich überraschend, dass wir daneben stehen, wenn diese Vertrauensfragen kommen, wenn diese Krisenfragen kommen und uns schon über die Vertrauensfrage wundern. Also, wie kann Gott sowas zulassen? Oder warum konnte das passieren? Oder wie auch immer man die Frage stellt, inklusive der Losung von heute bei dem Gideon. Dass sowas kommt, gehört ins geistliche Leben hinein. Gerade weil ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe, habe ich mit dieser Vertrauensfrage, mit dieser Krisenfrage zu rechnen. Und jetzt steht ein Josaphat da und erlebt, dass jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie von Problemen in sein geistliches Leben hineinkommt. Ein riesiges Heer sammelt sich und er ist komplett überfordert. Da geht es nicht um ein kleines militärisches Abenteuer à la Ahab, da geht es um Existenz oder Nicht-Existenz von Juda. Und in der Situation trifft nun unser König Josaphat eine ganz wichtige, wesentliche Vertrauensentscheidung. Ja, natürlich, er bessert die unterschiedlichen Dinge aus, die man machen kann, aber das ist natürlich Pipifax. Aber das Wesentliche ist, dass er jetzt in dieser Krise jetzt sein Vertrauen setzt auf den lebendigen Gott. Er ruft diesen Generalfastentag aus. Menschen kommen von allen Seiten zusammen, um miteinander zu beten, auf Gottes Wort zu hören. Und es tritt ein Prophet auf, es tritt Jahaziel auf und gibt ihnen ein klares Wort, eine klare Weisung, wie in diesem Fall sie sich zu verhalten haben. Gott wird für Juda eintreten, aber er wird so eintreten, dass man in seinem Vertrauen mächtig gefordert ist. Es ist jetzt nicht so, dass man den Eindruck hat, ja, das ist für meinen Kopf und Verstand natürlich sofort logisch nachvollziehbar. Für uns wäre das natürlich genial, wenn Gott gesagt hätte, ich habe übrigens den Ägyptern gesagt und die sind morgen da und die machen alle anderen hier fix und fertig. Und du könntest dich gelassen zurücklehnen, weil du weißt, wie militärisch stark Ägypten ist. Dann würde ich sagen, gute Idee, vielen Dank, mein Gott. Wenn aber du von Gott hörst, zieh mal los in den Kampf, ich werde für dich streiten, dann denkst du, können wir das noch ein bisschen differenzieren? Können wir das noch ein bisschen genauer hinkriegen? Soll ich das wirklich tun? Und das heißt, du stehst, ja, du stehst immer und immer wieder in der Vertrauensfrage. Und die kommt in unserem Leben, die kommt. Hat das Gott wirklich im Griff mit mir? Hat er meine Biografie im Griff? Hat er meine Gesundheit im Griff? Weiß er das mit meinen Kindern? Sieht er die Probleme am Arbeitsmarkt? Weiß er eigentlich, was hier abläuft? Bin ich wirklich ihm das wert, dass ich mich auf ihn an dieser Stelle verlassen kann? Die Botschaft von Josaphat heißt, ja, ja. Und die Gefühlslagen dazwischen, ja, die kennen wir auch. Lieben wir die? Nein. Brauchen wir die Dosis? Nein. Führt Gott uns da durch? Ja. 1. Petrusbrief, wunderbar, dass wir das heute als Lehrtext haben. Die dir jetzt eine kleine Zeit in diesem Druck seid, sowohl einer persönlichen Vertrauensfrage, auch aus grundsätzlich in der Nachfolge, wisst, dass das Gott nicht macht, weil er euch quälen will, weil es ihm Spaß macht, euch auszuquetschen wie eine Zitrone, weil es sowieso total egal ist, ihr in den Fleischwolf der Geschichte und der Statistik mit hineingezweckt werdet, sondern er bezweckt etwas mit der Vertrauensfrage. Er hat einen Zweck. Und der Zweck wird durch die ganze Bibel hindurch eindeutig beschrieben. Der Zweck ist, mein Glaube, mein Vertrauen soll stärker rauskommen, als ich damit reingegangen bin. Aber die Methode ist das, wo ich sage, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Denkt an die Vertrauensfragen eurer Biografie. Jedes Mal, wo ihr davor wart oder in dem Tal drin war, dachtet ihr, ey, ich hör auf, beam mich hier raus, nimm mich hier weg, beende das Ganze. Und im Durchgang ist als Ergebnis tatsächlich genau das passiert, was die Bibel sagt. Mein Vertrauen in ihn ist gewachsen. Mein Vertrauen in ihn ist stärker geworden. Und das soll bei rauskommen. Josaphat, wie stehst du am Ende von 2. Chronik 20 da? Als der kleine Depp, als der aufs falsche Pferd gesetzt hat, als der dummerweise auf den Luftikus Gott sein Vertrauen gesetzt hat, nein, du stehst da mit einem riesigen Wunder im Erfahrungspaket. Einem riesigen Wunder im Erfahrungspaket. Und dann stehst du da und kannst dann tatsächlich sagen, wir loben den lebendigen Gott. Und sie gingen nach Jerusalem hinauf mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Sie zogen in Jerusalem ein mit Psalter, Harfen, Trompeten zum Haus des Herrn. Mein Gott, du hast tatsächlich unser Vertrauen in dich bestätigt. Wir wurden nicht enttäuscht. Keiner wird zu Schanden, Psalm 25, keiner wird zu Schanden, der auf den Herrn harrt. Haben wir die drei Fragen? Haben wir sie noch? Die drei Fragen, an denen Gott liegt. Damals für das nachexilische Juda, was ganz zart wieder als Pflänzchen versuchte, sich zu etablieren. Und der Chronist ihn sagt, worauf habt ihr zu achten? Worauf habt ihr zu achten? Schaut euch die vier Modellkönige an. Da tauchen diese Themen immer wieder auf. Und an denen orientiert euch mit eurem geistlichen Leben. Orientiert euch an diesen Fragen. Orientiert euch daran. An der Tempelfrage. Hast du dein Herz? Hat er ganz dein Herz? Die Bibelfrage. Gehorchst du mir wirklich? Oder bist du inzwischen irgendwo gelandet in Ahabs Welten? Gehorchst du mir wirklich? Sogar insofern, als du bereit bist, zu korrigieren und wieder in Jerusalem anzukommen, wo du eigentlich hingehörst. Und eben diese Frage nach dem Vertrauen. Und deswegen gehören Krisen mit hinein. Und diese drei Fragen sind Schlüsselfragen, an denen Gott damals und an denen Gott heute mit jedem, der des Glaubens ist, seine eigene Geschichte macht. weiß nicht, wo Gott gerade dir die Frage stellt. Ob er die Herzensfrage stellt. Ob er die Bibelfrage stellt. Ob er die Krisenfrage stellt. Ich bitte dich, gib ihm die richtige Josaphat-Antwort. Gib ihm die richtige Josaphat-Antwort. Und so danken wir dir an diesem Abend. Wir danken dir so sehr, dass nicht nur damals die nachexilische jüdische Welt gefragt hat, wie wird's gut, wie sollen wir leben, worauf ist zu achten, was ist wirklich wesentlich und wichtig, sondern wir dürfen das auch fragen. Du weißt, wie viele unterschiedliche Schwerpunktsätze und Sachen und Dinge durch unseren Kopf und unser Herz hindurchgehen. Du weißt, wenn wir nicht aktiv Entscheidungen treffen, dann dümpeln wir auf allen möglichen Gleisen rum, je nachdem, welcher Wind der Zeit gerade weht. Und deswegen danken wir dir für diese Schlüsselthemen. Wir danken dir für diese Schlüsselfragen. Und wir wollen sie von dir für uns hören. Wir wollen deine Tempelfrage hören und sie dir beantworten. Hab ich dein Herz? Wir wollen deine Bibelfrage hören. Gehorchst du mir wirklich? Wir wollen diese Krisenfrage hören. Vertraust du mir? Und wir bitten dich, gib uns gute Josaphat-Antworten. Hol uns zurück, wo wir uns verirrt haben. Bestätige du den Weg des Vertrauens, wo uns so schwer fällt. Zeig du uns, wie unsere Spur aussehen kann, dass du wirklich ganz, ganz unser Herz hast. Danke, dass du uns hilfst, die richtigen Prioritäten zu setzen. Danke für Josaphat und sein Modell. Amen.